Herzlich willkommen bei On Air, dem Amateurfunk-Podcast. Heute in der Runde mit OE3 EGH, Martin, und OE3 KAB, der Kadel. Die kommen gerade frisch von der Istra Contest Konferenz ICC 2023 in Poric, Kroatien. Martin, wer trifft sich dort auf dieser Konferenz?
Hauptsächlich Contester und die X-Begeisterte. Veranstaltet wird es von dem Radioclub in Poric, das ist 9 Alpha 1 Papa. Und die drei Veranstalter waren der Davor, der Mirko und der Brazzo, der Emir. Also 9 Alpha 1 UN, 9 Alpha 6 KX und der Emir mit E77DX. Die machen das jetzt das zweite Jahr. Nach Corona, zuerst wollten sie es vor Corona machen, dann hat das irgendwie nicht zusammengepasst und das war jetzt der zweite Contest, ja.
Karl, was sind die Schwerpunkte bei dieser Konferenz?
Ja, die Schwerpunkte sind eigentlich die Conteste, die Wettbewerbe. Es waren Berichte von der Contest-Weltmeisterschaft, von der WRDC, die ja dieses Jahr in Italien stattgefunden hat. Und die Kroaten haben da zwei Teams vor Ort gehabt in Italien. Und natürlich auch ein bisschen Technik. Und eigentlich von meinem Blickfeld aus gesehen war der Hauptschwerpunkt das Treffen der Interessierten und der Contester untereinander. Meistens sieht man sie ja nicht im Amateurfunk, sondern man hört sich nur und im Contest eigentlich nur ganz kurz mit einem Rapportaustausch. Und da war das oder so, dass sie die endlich einmal wieder in die Augen schauen haben können und ein Glasl trinken haben können. Und das war wirklich ein gutes Thema.
Martin, die Delta 4 Charlie Contest Gruppe vom Kap Verde war auch dort. Was gibt es da zu berichten?
Delta 4 Charlie ist die Monte Verde Contest Team. Die haben in der Island of São Vicente Archipel bei Cabo Verde, das ist westlich von Afrika, auf der Höhe von Senegal über 10 Jahre hinweg eine Contest-Station aufgebaut. Haben das übernommen.
Ja, irgendein Vorbesitzer hat es schon gegeben, der eine Contest-Station schon gehabt hat, auch mit den Masten teilweise, die dort stehen. Ja. Und so hat er das übernommen, der Italiener, ja.
Und dann haben sie jetzt 10 Jahre lang die Station aufgepimpt. Sie haben die Masten übernommen und haben dann Antennen draufgebaut, haben dann sehr viel im HF-Bereich gemacht und sind dann immer höher mit den Frequenzen. Haben dann angefangen, VHF-Beacons zu platzieren und auf die rennen lassen, von Kap Verde eben weg, und haben Empfangsberichte gekriegt bis Deutschland auf, England, Schottland, Irland und dann Frankreich. Also plötzlich haben sie gemerkt, okay, von dem Standort aus geht VHF, UHF, SHF auch. Und dann haben sie angefangen, die Station, die auch mit Remote verbunden ist, immer weiter auszubauen, über 10 Jahre nicht. Und da haben sie extrem viel Geld reingesteckt, haben sich auch sponsern lassen, haben dann Sponsoren gefunden und arbeiten sehr viel mit Remote-Stationen und machen von dort weg den CQ Worldwide 2023. Das war so ein Ziel. Der ist wieder jetzt knapp davor, 28.10., 29.10. in SSB, 25.11., 26.11. in CW. War einer von den ganz großen Contests.
Ne? Ja, dazu muss man noch sagen, dass diese Station auf einem sehr ausgesetzten Punkt der Insel platziert ist. Das ist fast, kann man sagen, eine Klippe. Die Zufahrt ist sehr schwierig, weil der Weg nicht befestigt ist. Ja. Also man braucht schon geländegängige Fahrzeuge, dass man da raufkommt. Strom haben sie, soweit ich weiß, oben, also haben sie eine Zuleitung. Aber das Problem von den Ausgesetztsein ist dort der Wind. Also die haben im Jahr maximal 14 Tage bis 3 Wochen, wo der Wind moderat ist, und sonst ist er dort immer sehr heftig. Das ist natürlich extrem schlecht für Antennen, beziehungsweise wenn du Antennen mit Rotoren betreibst. Darum haben sie die Rotoren gleich überall weggelassen und Antennen nur fix ausgerichtet in die Hauptrichtungen und arbeiten mit Umschaltung der Richtungen, weil es mit den Rotoren nicht klappt. Was auch noch rausgekommen ist bei den Ganzen, ist dann auch, dass das Problem ist mit der Seeluft, mit der salzhaltigen. Die alten Masten sind dort von innen dann gerostet und einmal ist er hingekommen, der Besitzer, und ein Mast ist gelegen, also durchgerostet, und jetzt haben sie sich dann entschieden für Aluminiummaste. Da hat der Martin gleich wieder gestrahlt, weil er hat was Ähnliches da für unsere Mini-Contest-Station für OE3G auch gebaut, und diese Masten werden dann wahrscheinlich länger halten.
Ein Vortrag von der D-Expedition 4 Whisky One Alpha, Timo Leste, wurde auch gehalten über das, was bis jetzt geschehen ist. Martin, was machen die, was planen die, was haben die schon gemacht?
Ja, Timo Leste ist Die Expedition, die im November heuer stattfindet, geplant war es für 2020, das ist dann alles natürlich flach gefallen, auch wieder wegen Covid. Und jetzt im April war der Brazzo oder der Emir dort, gemeinsam mit noch zwei Leuten, die haben einmal den Ort gecheckt, haben geschaut, wo kann man Antennen aufstellen, wo kann man haben Rufzeichen organisiert bei den lokalen Behörden, also eine irrsinnige Rennerei und Behörden, damit du das Rufzeichen kriegst, dann wo ist der Unterkunft, wo ist Platz und wie kann man die Technik organisieren. Sie sind dann auch on air gewesen, eine Zeitl. Und die Hauptexpedition ist dann im November, ab dem 6. und um den 6. November, findet man auf der Homepage. Und da haben wir darüber gesprochen, wie lang, dass sie monatelange Vorbereitungszeiten gehabt haben, dass es irrsinnig logistischer Aufwand war am Flughafen mit die, also mit den Transportkisten, bis das durch den Zoll ist. Und also unglaublich, was da eigentlich an Vorarbeit zum Leisten ist.
Den Vortrag hat der Emir gehalten, der E77DX, der ja bei uns sehr bekannt ist, unter O1 EMS. Und der war da im April dort mit ein paar Leuten, ich glaube, sie waren 6 oder 7, um praktisch die Location zu erkunden und haben dort einen Funkbetrieb gemacht mit einfachen Antennen. Sprich, die haben die Antennen dort vor Ort gebastelt, also waren einfache Drahtantennen. Natürlich das Ganze schön nah am Meerwasser und die hatten da wunderbare Signale hier in Mitteleuropa. Also die waren immer sehr gut zu hören und man kann sich da einiges versprechen dann für die Expedition im November, die dann wirklich mit optimaler Ausrüstung dort auffahren. Und die Location dürfte gut sein, die haben dort ein Hotel gehabt, mit Strand und so weiter. Also hört sich vielversprechend da für diejenigen, die viel Whisky noch nicht im Log haben und ist es sicher ein Muss, die zu arbeiten.
Eine andere D-Expedition wurde angekündigt, 8 Romeo nach Guama. Was gibt es darüber zu berichten?
Ja, das ist dann noch eher in den frühen Stadien. Das hat der Sven Lovritz erzählt, Delta Juliet 4, Mike X-Ray. Das ist eine Expedition nach Guyana. Guyana liegt nördlich von Brasilien, zwischen Venezuela und Französisch-Guyana. Das ist eine Expedition, die ist vom 14. bis 24. Februar 2024. Ja, er hat erzählt, was für Ziele die haben. Was ist das Ziel der Expedition? Da haben sie sich vorgenommen, in welche Länder wollen sie Kontakte machen, also wie richten sie sich Richtung EU aus, Richtung Afrika, Asien, Ozeanien, Nordamerika, Südamerika, also da wird gleich Strategie ausgearbeitet. Dann wie viel Schwerpunkt setzen sie auf CW, SSB und Data, also FD8 ist ein Thema, FD4. Dann haben sie da ein bisschen erzählt vom Stationslayout, also sie arbeiten mit vier Stationen mit, der fünfte als Reserve, dann haben sie halt gewisse Filter, dann die Verstärker, mit 4 Verstärker arbeiten sie in Summe 8 Antennen und sie verwenden externe Empfangsantennen und verschieden ausgerichtete vertikale Antennen, 2 Hexbeam haben sie mit und ein Spiderbeam, also arbeiten mit sehr viel Draht, relativ einfach, aber haben da schon eine eigene Stationsstrategie gemacht. Dann hat er ein bisschen gesprochen über, wie finanzieren sie sich. Also da gibt es einerseits die Expeditionen, finanzieren sich über Sponsoring und dann aber auch über die QSL-Karten. Also wenn man direkte Karten von einer haben will, zahlt man $3, Büro geht frei und hat dann erzählt, dass im LOTW, also der Logbuch of the World, da schauen sie, dass sie es jeden Tag dort hochladen können. Hat dann noch eine Homepage hinterlassen, das war www.8romeo-2024.com. Da kann man nachschauen, kann sich die letzten Updates anschauen. Ja, das war halt so die Ankündigung und hat ein bisschen erzählt, was müssen sie vorbereiten und was haben sie vor. Wir haben dann ein paar freche Fragen gestellt, wie sie da umgehen mit der Situation von diesen Pile-Ups, das Überschreien und Übertragen. Und es ist ein sehr junges Team, er hofft halt auf Disziplin auch jetzt von den Oms, was ja. Sie arbeiten wahrscheinlich Split, klar. Und ja, sie hoffen sich halt da, dass der diszipliniert von unserer Seite, dass wir daherkommen. Das war halt so ein bisschen ein Aufruf.
Bei den D-Expeditionen hat man immer 4, 5, 6 Stationen, einen Wald von Antennen, horizontal, vertikal, getrennte Empfangsantennen. Wie managt man das vor Ort?
Ich habe die Umschaltung kennengelernt bei OE1W. unserer österreichischen sehr großen Contestgruppen, wo sehr viel an denen arbeiten, wo der Rainer, OE3 RC, die Umschaltung gebaut hat. Und wir haben dann einen Anbieter am letzten Vortrag gehabt, das Ding nennt sich Antenna Genius. Das ist ein Umschalter, eigentlich ein stackbarer Umschalter von Antennengruppen. Du trennst einmal die Empfangsantennen von den Sendeantennen. Du musst aber sicherstellen, dass du mit zum Beispiel 3 Kilowatt drüber fahren kannst oder 3x 1 Kilowatt, dass das Routing zwischen von 4 bis 8 Stationen, die gleichzeitig arbeiten wollen, wird das durch diese intelligente Antennensteuerung durchgeroutet an die richtige Antenne. Ja, nicht jede Antenne ist für jedes Band. So, das heißt, eine Station arbeiten, der geht auf 20 Meter. Dieser Antennenumschalter erkennt diese Bewegung auf 20 Meter, schaltet dann gleich auf die richtige Antenne. Er kann dann aber nur einmal händisch eine auswählen, dass er zum Beispiel eine Richtung nimmt von 20 Meter und sagt, ich will jetzt Richtung Nordamerika arbeiten. Dann klatscht er drauf, sendet über genau die Antenne, empfängt es dann aber über eine ganz andere Antenne. Also es gibt die Trennung zwischen Empfang- und Sendeantenne. Die Empfangsantennen sind meistens weiter weg von den Sendeantennen, damit sie sich nicht gegenseitig stören, haben spezielle Filter eingebaut und muss man sich einmal anschauen, Antennen Genius, das ist eine Riesenansammlung von Kabeln, die zusammengeklustert sind, die werden durchgeschalten. Das ist eine Logik dahinter, busgesteuert, verhindert eben das Übersprechen, verhindert auch, dass zwar Stationen, die gleichzeitig am selben Band arbeiten, First Come, First Serve, da gibt es eine priorisierte Station und eine zweite Station. Der auf der Prio-Station sitzt, der kriegt den Vorrang und dann kann der andere rufen. So kannst du sehr eng, sehr scharf mit 8 Leuten gleichzeitig arbeiten. Und das sind halt schon, die Zahlen sprechen dann dafür, also bist einfach schneller. Man kannst mehr in der Minute machen, mehr in der Stunde machen, mehr Verbindungen. Und dafür gibt es eben schon fixfertige Nischenprodukte, die sehr ausgefeilt sind.
Ja, da war der eigentliche Entwickler dieses Antenna Genius, so nennt er das, der war dort und hat das vorgestellt. Meiner Ansicht nach eher für große Contest-Stationen vorgesehen, ja. Weniger für DX-Stationen, weil DX-Stationen machen das auf eine einfache Art. Da stecken alle Antennen auf einem Patchfeld und der, was eine Antenne braucht, steckt sie dort an. Also das ist in der Regel so, da nimmst du nicht so kompliziertes Werk mit. Sowas kannst du in einer Contest-Station verbauen und es ist dort sicher sehr sinnvoll. Aber für Leute wie uns eins, technisch interessant, aber eigentlich für mich persönlich nicht notwendig. Wenn ich zwei Antennen habe, dann brauche ich da einfach Umschalter.
Wie war die Jugend vertreten?
Jugend war sehr stark vertreten, also die Jugend aus 9Alpha und aus Slowenien waren da, haben eine eigene Präsentation gehabt und haben über die Jugendarbeit gesprochen in der Region, also in Kroatien, Slowenien und Serbien, die haben sich zusammengeschlossen und dann wir haben sehr viel diskutiert in den Pausen darüber, mit den Jungen, die zuerst den Vortrag gehalten haben, da habe ich noch ein bisschen gequatscht. Und das war sehr interessant, weil die Initiative nennt sie Mladi u Eteru, die Youth on the Air. Und vom Grundkonzept her ist es eigentlich von der Jugend initiiert für die Jugend. Also die Jungen engagieren sich selber für die Jungen. Nicht irgendwelche oben setzen sich hin und sagen, okay, jetzt machen wir Jugendarbeit, sondern die Jungen sagen, das und das würden wir gerne machen. Dann steigen wir ein paar oben, sind dann eingestiegen, gibt es einen eigenen Ansprechpartner. Sie haben ein bisschen ein Mentorsystem, also die das ein bisschen mithelfen. Was aber wichtig ist, sie wollen selber tun. Also sie wollen aktiv sein und sie machen das über DX-Contests, über Field Days, über die Vernetzung, Besuch in Schulen, wo sie sich selbst präsentieren und andere ansprechen. Andere junge Leute, dann verbinden sie sich mit anderen Jugendvereinen wie die Pfadfinder oder den Jugendclub von Sierra 53 Mike Slowenien. Dann haben sie den Slowenien ermöglicht, die kroatische Contest-Station zu benutzen und da ist plötzlich ein Leben entstanden in der Szene. Und dann haben sie sich hingesetzt und gesagt, okay, was ist uns wichtig? Sie sagen direkt aus ihren Übersetzer, Möglichkeiten kreieren selber, also wie zum Beispiel ein Field-Team machen, die Verbindungen aufrechterhalten, dann unbedingt dieses Hands-on-Experience, also dieses selber machen, selber hingreifen, selber basteln, interessant haben sie dann auch eingebracht, etwas abgeben und verteilen. Also manchmal gibt es in Organisationen, da gibt es dann einige wenige, die alles machen, und da haben sie sich extrem dagegen gestemmt und gesagt, nein, gebt uns einfach Sachen, die wir erledigen können. Und somit haben sie immer mehr Aufgaben gekriegt, haben wir dürfen Fehler machen. Also es war so ein wichtiges Thema, let newcomers make mistakes. Das war, da haben wir dann diskutiert. Dann die Jungen haben oft kein Geld für Geräte. Dann haben sie gesagt, na gut, was haben die Old Mans noch im Keller, im Regal, im Dachboden liegen? Und dann sind zum Teil das Leute, die auf der Uni sind, die haben dann einfach die alten Geräte wieder hergerichtet, repariert und ja, haben dann halt auch alles zurückgehabt. Und damit haben sie gearbeitet, so gut es gegangen ist. Sind dann aber auf Contests gefahren, haben dürfen Contests, da ist halt Clubstation hat noch eine Bedeutung, weil halt nicht jeder alles daheim hat. Nicht? Das ist bei uns, wir haben eh alles daheim und da kriegt die Clubstation weniger Bedeutung. Dort merkst du aber schon, und es wird dann auch mehr investiert in die Clubstation und somit hat das mehr Leben, somit verbinden sich die auch. Und das war sehr lebendig, sehr engagiert und sehr inspirierend, nämlich wir schauen auf die steigenden Durchschnittsaltersstufen bei den Hauptversammlungen. Die haben es geschafft, den Schnitt zu senken und auch junge Leute auf die Weltmeisterschaft geschickt, junge Leute in Contests mitmachen lassen, so neben miteinander, und da merkt man Aufleben in der Szene.
Ja, es waren dort geschätzt so circa 8 oder 10 Jugendliche, die dort da den Vortrag gehalten haben und sich vorgestellt haben, was machen. Dabei waren auch, glaube ich, 2 oder 3 VLs, nicht, bei der, ja, Gruppe. Und es war recht toll zu sehen, wie das funktioniert, speziell diese Arbeit in einem Club, in einer Clubstation, das ja bei uns in OE eigentlich nicht mehr oder nicht so geläufig ist oder verbreitet wie zum Beispiel in Ex-Jugoslawien. Ein Thema war da bei der Jugendarbeit das Thema ARDF. Da sind auch ein paar dabei. Also das ist immer dieser Wettbewerbscharakter, der ein bisschen auch die Jugendlichen anzieht und damit machen lässt.
Kurz erklärt, ADRF?
ADRF ist Fuchsjagd. Ne? Das gibt es ja bei uns auch. Ist bei uns auch ziemlich verbreitet und auch für Jugendliche sehr geeignet, ein bisschen in den Amateurfunk hineinzuschnuppern.
Martin, du hast vorher erwähnt, es sind auch Damen anwesend gewesen. Ich habe gehört, es gab auch einen Vortrag speziell von Damen für Damen.
Genau, die Reiser Romeo 1 Bravo India Golf hat einen Vortrag gehalten und die beschäftigt sich mit YLs, also junge YLs rund um die Welt und versucht da Initiative zu zeigen und auch zu ermutigen, in das Hobby einzusteigen. Sie war selbst vor Ort, hat dann einen Vortrag gehalten, hat uns begrüßt. Also es war sehr interessant, dann auch zu verfolgen, wie sie auf den sozialen Medien den Amateurfunk pusht. Also YouTube hat seinen Kanal, sie bloggt, sie ist auf Facebook, sie ist auf Instagram. Sie hat da immerhin 16.000 Leute, die ihr da folgen. Dadurch glaube ich, sie lebt da davon, also oder hat da ein Einkommen. Was okay ist, weil sie einfach den Amateurfunk wieder bekannt macht. Ja. Und sie hat dann also, sie versucht da ein lustiges Konzept verfolgen. Sie macht einen YouTube-Livestream und macht dabei die X-Verbindungen. Das Konzept kennt man zum Beispiel von Mike Zero, Mike Charlie, X-Ray, der Callum. Der sogenannte DX-Commander macht das. Indonesier machen das auch oft. Und das ist immer eine YL, die das macht. Wo du ihr zuschauen kannst beim Funken. Du darfst aber nicht die Frequenz sehen und du musst sie schon erwischen und dann kannst du quasi live verfolgen auf YouTube, wie du mit dir redest. Also interessante Vermischung von alten und neuen Medien. Sie hat auch andere YLs erwähnt, die auch sehr und aktiv sind. Maria Kostic, das ist Serbin, Yankee United 3, Alpha Whiskey Alpha. Die Ria Jairam kennt man, das ist November 2, Romeo Juliet. Die war früher Direktorin beim ARRL. Und die Katie Campbell, da habe ich auch nachgeschaut, das ist KE8LQR, also Kilo Echo 8, Lima Quebec Romeo. Die Katie ist eine sehr junge, engagierte, die kommt aus einer Familie von Funkamateuren, Großvater, Vater, die Schwester, die Mutter ist lizenziert. Und die macht auch viel CW noch und hat sehr viele Vorträge gehalten über die Frauen in der Technik. STEM nennt sich das, Science, Technology, Engineering and Math, und setzt sich mit dem Thema auseinander. Und das verbindet sich sehr stark mit der Technik und dem Amateurfunk. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Die Raisa schafft es da, eine Plattform zu machen, die es bekannt zu machen. Die ist ja vernetzt international. Man findet sie ja immer auf den größeren Events. Ich glaube, in Friedrichshafen war es und jetzt sind wir auch dort. Sie hat zum Beispiel das erfunden, das ist, sie hat eine 10-sprachige Übersetzungs-Homepage gemacht für die wichtigsten Phrasen, QSO-Phrasen, damit man die Menschen mit ihrer Landessprache ansprechen kann. Zumindest in der Verabschiedung, in der Begrüßung oder wenn man den Report durchgibt. Das habe ich recht lustig gefunden, weil es gibt ein bisschen eine Motivation, um internationale Kontakte zu machen. Es nimmt ein bisschen die Scheu. Du kannst halt einfach mit der Sprache spielen und deswegen finde ich irrsinnig interessant, einmal da drauf zu schauen und diese 4YLs einmal weiter zu verfolgen.
Ja, sie wurde dann auch von den Veranstaltern dort eingeladen zur Clubstation, zur neuen Alpha 1 Papa. Und hat dort gleich natürlich auch so einen YouTube-Film gedreht und während sie dort QSO fährt mit verschiedensten Old Mans aus der ganzen Welt und auch Wales. Und sie hat das live gestreamt und das war recht lustig zum Zuschauen. Also man kann sich das anschauen, wenn sie die Leute begrüßt, dann wie eine Kamera und gleichzeitig am Funk hat. Also das ist so auch ihre Art, den Radio unter den Radio-Hobby dort ineinander ein bisschen näher zu bringen. Ich habe eins von ihren Videos habe ich meiner Frau vorgespielt, weil sie interessiert war, was die macht. Und man hat gemerkt, dass meine Frau da auch recht beeindruckt war. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie Frauen anspricht und dadurch auch eher zum Amateurfunk bringt, dass das nicht so ganz ein streng männliches Hobby bleibt.
Viele Vorträge, trockener Stoff. Wie habt ihr die Abende verbracht? Habt ihr auch Hand-on gemacht? Habt ihr Geräte aufgebaut selbst? Habt ihr Zeit gehabt dafür?
Naja, eigentlich war vorgesehen dort der Clubstation. Wir haben aber keine gefunden. Aber wir haben dann später gesehen, dass die Jugendlichen im Hotel an einer Clubstation haben arbeiten können. Die haben das dort offensichtlich gemacht. Die Abende sind sehr feuchtfröhlich verlaufen. Also nach dem Abendessen hat es immer schöne Umtrunke gegeben. Beim Frühstück ist neben mir einmal ein slowenischer Ohm gesessen, der hat gesagt, life is hard, und ich habe ihm gefragt, wieso, weil er so viel frühstücken muss, hat er gesagt, nein, er ist erst um 4 Uhr ins Bett gekommen. Also kann man sich vorstellen, was sie da getan hat, und es war wirklich nett zu sehen, eben speziell diese Leute aus dem ehemaligen jugoslawischen Gebiet, also S5 und Neuna und Bosnien und Serbien, die ja sprachlich überhaupt keine Probleme haben, haben sie da wirklich bestens unterhalten. Es wurde dann noch ein bisschen Amateurfunk gezeigt, direkt am Strand draußen hat eine mazedonische Gruppe Funkbetrieb über den Green Cube vorgeführt. Das war recht interessant für mich, das zu sehen, wie das läuft.
Also ein Satellit?
Ja, Green Cube ist ein Satellit, ein italienischer, der eigentlich hauptsächlich wissenschaftliche Aufgaben hat. Es ist da irgendeine Biosphäre, Pflanzen, irgendwas wird da Bio-Experimente gemacht. Aber es geht sich noch aus, selbst auf den kleinen Ding, das nur 10x10x30 ist in der Größe, dass dort ein Amateurfunk-Transponder oder Transmitter drinnen ist, der praktisch AX25-Protokoll überträgt, und man kann dort mit einfachen Antennen, sprich einer relativ kleinen Jage und einer Nachführung QSOs drüber machen. Problem ist, es ist nur ein Kanal, es ist, wenn Überflug über Europa ist, ist natürlich nicht so einfach durchzukommen. Und mir wurde geraten, weil ich gesagt habe, ich habe auch Interesse, ich will das einmal probieren, haben sie gesagt, am besten ist es um 3 in der Früh. Wenn der über Europa ist, dann ist am wenigsten los, dann kann man da testen.
Nach Hause kommen Sie jetzt auch wieder, Martin. Ich habe gehört, ihr seid mit dem Elektroauto gefahren.
Ja, das erste Mal.
Langstreckentauglich?
Ja, das erste Mal ausgeritten, elektrisch. Beim Abfahren waren wir nicht so geschickt. Da haben wir zweimal stehen bleiben. Aber es war gemütlich. Also war eine gemütliche Fahrt. Zweimal nachgeladen. Und zurück sind wir dann von unten schon gestartet, vollgeladen. Und dann in Graz zwischengelandet. Und sind wir eigentlich da ganz gemütlich durchgezischt. Die Zapfsäulen in Slowenien und Kroatien Da muss man sich vorher darum kümmern, welche Karten man braucht. Das habe ich nicht gemacht. Wir haben aber immer eine Lösung gefunden. Irgendwann haben sie mich freigeschalten, weil ich so lästig am Telefon war. Die haben nie was verrechnet. Also sind dann sehr günstig gereist.
Karl, als Resümee, was habt ihr speziell mitgebracht nach Hause? Was werdet ihr jetzt in Zukunft machen? Habt ihr Pläne aufgrund dessen, was ihr dort erfahren habt?
Ja, na, wenn man so viel hört und sieht und mitkriegt, was in einer Gruppe oder in einem Club alles möglich ist, haben wir natürlich wieder Ansporn gekriegt, was zu unternehmen. Und jetzt haben wir mal geplant, fürs nächste Jahr wieder zumindest diesen Aktivitätscontest auf VHF und UHF das Jahr über so weit wie möglich zu machen. Da haben wir unsere regelmäßigen Termine einmal im Monat. Und es macht Spaß. Und nachdem wir gesehen haben, was da auf VHF speziell möglich ist, es waren ja dort in der Contestgruppen, die VHF-Conteste vorgestellt haben. Also das war schon recht toll. Und da bin ich zufrieden, wenn wir in unserem kleinen Bereich unser kleines Süppchen kochen und das auch sehr viel Spaß macht. Für mich selber war noch der Ansporn, da dieser Satellitenbetrieb, das will ich einmal probieren. Das ist schon mal was. Und ja, also wirklich mit neuen Ideen wieder zurückgekommen aus Kroatien.
Ausgezeichnet. Martin, Karl, herzlichen Dank für die Eindrücke vom ICC 2023. Dankeschön.